Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 17 Tage sind um.
Oha.
Ja.
So schnell geht die Zeit.
Ja, wir hängen ja wieder hinterher, weil ich wieder krank war.
Ja, ich weiß.
Ey, ich weiß gar nicht, was da schon wieder los war, ja, aber es hat mich schon wieder völlig aus der Bahn geschossen.
Du pachtest das auch andauernd.
Ja, im Moment ist echt viel hintereinander.
Aber es geht ja schon wieder besser,
genau,
wie man hören kann.
Und deswegen hauen wir die Folge auch jetzt hinterher und warten nicht noch länger, was soll's, dann geht sie halt dienstags online.
Ja, gut, kann ja auch, was passiert auch mal.
Genau. Ja, was soll ich sagen, es wurde tatsächlich, als ich den Teaser rausgebracht habe, vor ein bisschen mehr als einer Woche, wurde sogar schon erraten, möchte ich sagen, um welchen Fall es sich heute dreht.
Oh, okay, cool. Mhm.
Genau, und da ich ja weiß, dass du gerne nach Südkorea fliegen möchtest.
Ja, wenn ich viel Glück habe jetzt im Mai,
ja,
15. Mai.
Ich bin gespannt.
Mein erster Flug alleine, ja, deswegen mal gucken.
Ich würde es dir sehr wünschen, dass es klappt. Und den Fall heute, der hat tatsächlich was mit Südkorea zu tun.
Oha.
Ich habe ihn jetzt aber nicht rausgesucht, um dir irgendwelche Angst zu machen.
Ja.
Sondern ich habe ja so ein bisschen über das Land mir mal angelesen.
Ja.
Und da tauchte das auf. Und dann dachte ich, ah, okay, ja, das...
Ja, aber denk dran, ne, das ist so mein größter Flug oder mein längster Flug, den ich dann machen werde. Das glaube ich, 12 Stunden.
Ah, ich glaube, da fliegst du länger.
Nee, kommt drauf an, wo. Aber okay, da ich ja nach Seoul will.
Ja.
Also Busan habe ich jetzt gelesen, wären 16 Stunden.
Oh, ja.
Ja, aber das ist jetzt irgendwie so 12, 13 Stunden und ja.
Ich frage mich ja immer noch, was man so lange in einem Flugzeug macht.
Ja,
aber
ja, ich auch.
Das...
Aber ich werde es denn ja sehen, also...
Ja, ich werde dich über Flight Tracker werde ich dich die ganze Zeit beobachten.
Ja, das ist gut.
Damit ich immer genau weiß, wo du bist.
Ja, das ist super.
Genau, gut. Also ein Fall mit, wo das alles so ein bisschen vorkommt, denn es geht heute um Asiana Airlines Flug 214 vom 14. Juli 2013. Also auch noch gar nicht so lange her. Eigentlich ein ganz normaler Nachtflug von Seoul nach San Francisco. Aber fangen wir ganz von vorne an. Asiana Airlines wurde am 17. Februar 88 als Seoul Airlines gegründet. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es nämlich eigentlich nur Korean Air. Doch Chibolts, schon mal was gehört von denen?
Von den Chibolts, ja.
Okay. Machten Druck und genau deshalb gründete die Kumho Group, wie eben schon gesagt, Seoul Airlines.
Weil die Chibolts, das sind, so viel wie ich weiß, ja, Leute, die Geld haben, große Unternehmen und sowas,
genau,
die nennen sich auch, also CEO oder Chibolts.
Genau, und ich habe es nämlich hier drin, sind große südkoreanische Energiekonzerne,
genau,
die von Einzelpersonen oder einer Familie geführt werden.
Genau.
Und die ersten Flüge gingen nach Busan. Richtig ausgesprochen?
Ja, das wird zwar mit B geschrieben, aber wird P ausgesprochen.
Ah, gut, dass wir hier einen Experten haben.
Und Gwangju.
Und genau, und Gwangju. Und ein Jahr später ging es dann nach Jeju-Stadt und
Daegu.
Ah, siehst du?
Daegu.
Daegu?
Mhm.
Meinetwegen. Dann ging es also ein Jahr später nach Jeju-Stadt und Daegu. Und ein weiteres Jahr später kamen dann auch die ersten internationalen Flüge. Seit Mitte der 90er geht es dann nämlich auch nach Europa, weil seit 2003 ist Asiana volles Mitglied der Star-Allianz, zu der auch die Lufthansa gehört. Das sieht man ja manchmal auf den Flugzeugen, dass da Star-Allianz steht.
Okay.
Und mittlerweile fusionierte die Fluggesellschaft mit Korean Air und damit ist Korean Air nun die 12. größte Fluggesellschaft der Welt. Ende dieses Jahres soll die Zusammenlegung der beiden Airlines dann komplett sein und somit werden wir dann Asiana nicht mehr lange auf Flugzeugen lesen können. Stand letztes Jahr haben sie 68 Flugzeuge im Moment in Betrieb und darunter auch 9 Boeing 777-200ER. Und genau um so ein Flugzeug geht es heute. So eins, wie wir mit nach Dubai geflogen sind.
Ah, okay.
Und nämlich genau, über das Modell haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Wir erinnern uns also daran, dass das ER dahinter für Extended Range steht. Sie kann also mehr Treibstoff fassen und dadurch auch mit einem höheren Startgewicht starten und viel weitere Strecken zurücklegen als die normale 777. Perfekt also auch, um über den Ozean zu fliegen. Und insgesamt könnte sie 13.080 Kilometer zurücklegen. Je nach Bestuhlung fasst die große Maschine zwischen 305 und maximal 440 Passagieren. Sie ist 63,73 Meter lang und misst 60,93 Meter in der Breite von Flügelspitze zu Flügelspitze. Im Cockpit befinden sich in der Regel zwei Piloten. Und wo wir schon beim Thema sind, schauen wir da doch jetzt mal rein. Denn heute sitzen dort vier.
Oh, okay.
Lee Kang-kuk ist 45 Jahre alt und sitzt links auf dem Platz des Kapitäns. Er ist nämlich heute unser Pilot Fly. Befindet sich aber gerade noch in seiner Pilotenausbildung für die 777. Insgesamt kommt er auf 9.684 Flugstunden, wovon er aber die meisten im Cockpit von Airbus-Maschinen verbracht hat. Denn in der Boeing 777 hatte er erst 33 Stunden und 24 Stunden im Simulator absolviert und das außerdem auf dem Copilotensitz. Bei Asiana selbst ist er seit März 1994 beschäftigt, aber flog seit Oktober 2007 nur A320. Rechts sitzt heute der Pilot Monitoring, Kapitän Lee Jong-min. Der 49-Jährige übernahm die Funktion des Prüfers und eben die des Fluglehrers. Er kommt insgesamt auf 12.387 Flugstunden und davon 3.220 auf der 777. Der eigentliche First Officer, Bong Dong-won, nahm auf dem Notsitz im Cockpit Platz. Denn auch er war erfahrener. Zumindest kann der 40 Jahre alte First Officer auf über 4.000 Flugstunden zurückblicken. Im Cockpit der Boeing 777 waren es 715. Da das Ganze aber ein Langstreckenflug war, war noch der 52 Jahre alte Kapitän Lee Jong-jo als Ersatzkapitän dabei. Nur dazu muss ich sagen, dass der zu dem Zeitpunkt, als der Unfall geschah, über den wir jetzt gleich sprechen, saß der in der Passagierkabine. Befand sich also da nicht mehr im Cockpit. Und auch wenn wir in Seoul starten, der Hauptstadt von Südkorea, waren das meiste an Bord Chinesen. Und ich liste das jetzt mal auf und nehmt mir das nicht übel, aber ich gender jetzt in dem Fall hier nicht. Weil erstens wäre das super kompliziert und tatsächlich weiß ich nicht, ob es Herren oder Damen waren. So, ich, ne? Laut Manifest befanden sich 141 Chinesen, 91 Südkoreaner, 64 Amerikaner, 3 Kanadier, 3 Inder, 2 Thailänder, ein Franzose, ein Japaner und ein Vietnamese an Bord von Flug Asiana 214. So kommen wir auf 307 Menschen inklusive der 16-köpfigen Crew. Es geht los. Mit einer Verspätung von 34 Minuten startet die Boeing 777 mit dem Kennzeichen Hotel Lima 7742 vom internationalen Flughafen in Incheon am 6. Juli 2013 um 17:04 Uhr Ortszeit zu ihrem Nachtflug nach San Francisco. Flugnummer OZ-214. Flugzeit ungefähr 10 Stunden und damit soll die geplante Landung um 11:04 Uhr nach amerikanischer Ortszeit in San Francisco stattfinden. Der Flug verläuft ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Einige Passagiere schlafen, andere genießen die Ruhe und schauen Filme. Ich meine, was sollst du sonst auch machen? Wir sind
Ja,
ja nachts auch nach Dubai geflogen, da ist halt
genau.
auch draußen, du kannst ja auch nicht rausgucken.
Nee,
Also du
du
kannst
bist nichts.
rausgucken,
Ja,
du
aber was?
siehst
Man
nichts.
sieht nichts, genau.
Wobei dazu muss ich erzählen, das fand ich ja sehr witzig, als wir nach Dubai geflogen sind und ich immer so aus dem Fenster guckte, aus diesem Mittelsitz und mir dachte, hey, das ist aber ein cooler Stern. Und dann guckte ich meinen Film weiter und guckte dann wieder raus und dachte mir, wieso ist der Stern immer noch an der gleichen Stelle? Und es war nicht der Stern, es war nämlich die Flügelbeleuchtung.
Ja, okay. Ja, sonst hast du ja nichts gesehen.
Ja,
Ja,
genau.
das stimmt.
Aber gut, bei der Landung ist die Sonne halt in San Francisco schon wieder aufgegangen und man sieht die Stadt in seiner ganzen Schönheit. Der Flughafen SFO liegt auf einer aufgeschütteten, also liegt auf einem aufgeschütteten Bereich in der Bucht von San Francisco und er besitzt vier Start- und Landebahnen, wovon zwei immer parallel nebeneinander verlaufen. Ein Traum für Planespotter, denn so gibt es wunderschöne Bilder. Man könnte auf einigen Bildern annehmen, dass die Flugzeuge Flügelspitze an Flügelspitze landen. Aber kommen wir jetzt zurück zu OZ-214. Vom Lotsen bekommen Sie die Freigabe für einen Visual Approach, also den Sichtanflug. Denn das Instrumentenlandesystem, also zumindest das für den vertikalen Gleitwinkel, ist nicht verfügbar, denn es wurde am 1.6.2013 bei Landebahn 28 links außer Betrieb genommen. Und somit war eine Landung mit ILS eben nicht machbar. Die Piloten gehen ihre Checklisten durch und stellen unter anderem schon mal ein, auf welche Höhe sie steigen wollen, sollte es zu einem Go-Around kommen. 3000 Fuß. Um 11.27 Uhr erhält Asiana 214 von der Flugsicherungszentrale die Landefreigabe. Jetzt ist es wichtig, die Papi-Leuchten im Blick zu behalten. Erinnerst du dich noch?
Dass nicht diese kleinen Lampen,
ja, genau,
die auf der Landebahn sind?
Oder? Ja. Ja. Genau, weil über diese Beleuchtung haben wir auch schon mal gesprochen. PAPI für Precision Approach Path Indicator oder Präzisionsanfluggleitwinkelbefeuerung. Das sind Wörter, ja, sage ich ja dir. Sind vier Lampen, die an einer Seite der Landebahn befestigt sind und jede leuchtet rot und weiß, je nachdem, welchen Winkel man eben hat. Vier weiß bedeutet zu hoch, drei weiß, eine rot, ein bisschen zu hoch, zwei weiß, zwei rot, perfekt ausgerichtet, eine weiß, drei rot, ein bisschen zu niedrig und vier rot, einfach viel zu niedrig. Ich hätte das jetzt noch mit Gradzahlen betiteln können, aber das würde jetzt hier auch einfach viel zu weit führen. Die Landebahn kommt näher, nur noch ein paar Sekunden, dann ist es geschafft. Doch plötzlich schrillt im Cockpit die Warnung, dass sie zu langsam sind. Speed, Speed, pull up. Li Zhongmin übernimmt das Steuer und will durchstarten. Die zwei Triebwerke von Pratt & Whitney heulen auf und die Nase der Boeing steigt nach oben. Doch es ist zu spät. Um 11.28 Uhr kalifornischer Zeit trifft das Hauptfahrwerk und das Leitwerk eine Ufermauer der Bucht von San Francisco. Das Heck der Maschine reißt ab und bleibt kurz hinter der Mauer liegen. Der restliche Teil bäumt sich auf und dreht sich um fast 360 Grad gegen den Uhrzeigersinn, bis er etwa 730 Meter hinter dem Aufprallpunkt zum Liegen kommt. Und ein berühmter Planespotter, der nämlich zufällig vor Ort war, filmte das Ganze. Ich zeig dir das jetzt mal und euch verlinke ich das in den Shownotes, falls euch das interessiert. Heftig, oder?
Ja. Also das ist schon krass. Also ich denke immer gar nicht für die. Also auch natürlich schlimm, wenn das hinten abgeht, aber das ist das Ende, ne? Aber die da, das muss man sich angucken.
Ja.
Wie das Flugzeug da noch richtig so.
Wie
so,
ist das noch?
Also schaut
so
das euch an, Leute. Das ist.
Genau.
Das ist krass.
Aber ob man es glaubt oder nicht, die Piloten haben überlebt und melden sich direkt beim Tower und baten um Hilfe, während sie schon die Evakuierungscheckliste abarbeiten. Die vorderen zwei linken Notrutschen wurden hierfür genutzt. Die beiden Notrutschen 1R und 2R, also auf der anderen Seite, öffneten sich schon während des Absturzes, allerdings nach innen.
Ach du Chrissy-Flöhe, das ist ja, oh mein Gott.
Hierbei klemmten sie auch noch die Flugbegleiter ein, die direkt daneben auf ihren Jumpseats saßen. Zwei davon wären daran fast erstickt, wenn die Piloten nicht zügig eingegriffen hätten. Hierbei wurde eine Notrutsche mit einer Axt aus dem Cockpit zum Entleeren gebracht und die zweite mit einem Messer. Die gesamte Besatzung half den Menschen, die sich nicht alleine retten konnten, wobei ein Pilot einen Passagier mit Beinverletzung sogar selbst nach draußen trug. Die Passagiere im hinteren Teil konnten durch das Loch selbst entkommen. Flugbegleiterin und Kabinenchefin Li Yun Hü.
Ja, noch eine Li.
Ja.
Ja, das alles Lis da an Bord.
Ja.
Alles eine Familie oder was?
sie war es, die das Flugzeug als letzte verließ. Und kurz nach dem Unglück wurden zwei Personen leblos außerhalb der Boeing gefunden. Sie sollen angeblich keinen Sicherheitsgurt getragen haben. Und eine davon, ganz tragisch finde ich, wurde von einem Feuerwehrfahrzeug überfahren, weil sie durch den ganzen Löschschaum, der sich auf der Landebahn befunden hat, nicht mehr gesehen wurde.
Oh.
Ja.
Tot?
Ja.
Nein.
Und doch, und dazu gab es tatsächlich auch ein Verfahren. Und laut der ersten Obduktion soll sie tatsächlich davor noch gelebt haben. Allerdings wurde das Ganze jetzt viel später, also gab es nochmal ein Gutachten, und das in Auftrag gegeben wurde. Und da war es nämlich wieder anders. Also da hieß es, dass sie schon tot war, bevor sie von diesem Feuerwehrfahrzeug überfahren wurde.
Aber ich finde es schlimm, ob nun so oder so. Also
ich finde es auch schlimm, dass sie überhaupt davon überrollt wurde.
Genau, richtig.
Also gruselig. Und eine dritte Passagierin erlag, also die rausgeschleudert wurde, erlag 6 Tage später in einem Krankenhaus in San Francisco ihren schweren Verletzungen. Damit steht fest, dass 304 Menschen diesen Crash überlebt haben, davon allerdings 187 teils schwer verletzt, unter anderem, weil sich ganze Sitzreihen losgerissen haben und somit wieder anderen Passagieren die Beine eingeklemmt haben. Und das, obwohl die Halterung der Sitze eigentlich für eine Belastung von 16 G ausgelegt sein sollte.
Naja, aber hast das ja gesehen, ne? Dieses Aufbäumen vom Flugzeug.
Richtig, also, heftig.
Dass sich da denn beim Aufprall irgendwas löst oder so.
Aber nach dem Video, was ich gesehen habe, fand ich es überhaupt, dass so viele überlebt
haben. Ja, das stimmt.
Also, nun ja, es ist Zeit für das National Transportation Safety Board. Was ist passiert und warum kam es zu diesem Unglück? Als erstes begeben sich die Ermittler in das Cockpit, denn vielleicht finden sie hier etwas, was Aufschluss über den ganzen Crash gibt.
Vor allem hat man hier ja die Chance, bei anderen, also als wie bei anderen Abstürzen, ist das ja kaum noch übrig, das Cockpit.
Das stimmt.
Das ist ja meistens, ja, zu, kannst du sagen, 98% zerstört.
Genau, ja. Da hast du nämlich vollkommen recht. Und deshalb wird jetzt alles genau dokumentiert und auch die persönlichen Sachen der Piloten durchgesehen. Doch viele der Papiere müssen jetzt eben noch vom Koreanischen ins Englische übersetzt werden. Und während das geschieht, geht die Suche nach der Unglücksursache an anderer Stelle weiter. Denn die eigentliche Frage ist ja, warum war die Boeing 777 so tief, dass sie die Ufermauer trafen? San Francisco ist für den Anflug schwierig. Denn die anfliegenden Flugzeuge sollen häufig in einem steilen Winkel anfliegen, damit niedrigere Höhen für startende Flugzeuge zur Verfügung stehen. Doch anhand der Aufzeichnung zeigt sich, dass Asiana 214 die insgesamt dritte Maschine war, die gleichen Anweisungen von dem Tower Lotsen erhalten hat. Und die anderen zwei sind eben problemlos gelandet. Den Lotsen trifft also keine Schuld. Zeitgleich gehen andere Ermittler des NTSB-Teams der Frage auf den Grund, warum sich nur 2 der insgesamt 8 Notrutschen richtig aufgeblasen haben. Schließlich sind sie extra so konstruiert, großen Kräften standzuhalten. Nicht auszudenken, was somit nämlich alles hätte passieren können.
Ja, aber wird sowas auch von den Flugschreibern aufgezeichnet?
Theoretisch schon, wusste ich bis dato auch nicht. Das Problem ist nur, dass der, wie wir wissen, am Heck von Flugzeugen verbaut ist.
Oh, und der ist kaputt gegangen.
Naja, also zumindest zeichnet er ab der Kollision mit der Ufermauer nicht mehr auf. Aber dann haben die ein bisschen rumgetestet und anhand der Tests können sie nachweisen, dass die Aufhängung und der Mechanismus gut funktioniert haben, aber eben nur bei geringerer Aufprallgeschwindigkeit. Und bei Asiana 214 war die Geschwindigkeit so hoch, dass der Mechanismus einfach schlichtweg versagte. Aber eigentlich viel wichtiger ist ja die Ursachenermittlung des Ganzen und deshalb kommen wir jetzt wieder dahin zurück. Denn der Flugdatenschreiber ist mittlerweile ausgewertet. Und bis zum Abriss des Hecks sind tatsächlich alle Daten vorhanden und können ausgewertet werden. Geschwindigkeit, Höhe, Klappeneinstellung und auch jede einzelne manuelle Eingabe. Zu Beginn sehen die Aufzeichnungen ganz normal aus. Doch etwa eine Minute vor dem Einschlag in die Ufermauer gehen die Triebwerke in den Leerlauf und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt eigentlich mehr Schub benötigt wird. Doch bei der Untersuchung der Triebwerke scheinen auch diese in Ordnung gewesen zu sein.
Also Pilotenfehler, oder?
Ja, dein Riecher ist schon ganz gut, das wird sich nämlich jetzt im weiteren Verlauf zeigen. Denn nun versuchen sich die Ermittler auf das Verhalten der Piloten zu konzentrieren. Mithilfe des Stimmrekorders wollen sie auch nur die kleinsten Nuancen raushören, ob da irgendetwas komisch war. Anscheinend sinkt ihnen die Boeing nicht schnell genug. Deshalb verändert der Pilot Flying eine Eingabe. Jedoch ist nicht zu hören, dass er dies seinem First Officer, also in diesem Fall dem Pilot Monitoring, der eigentlich alles überwachen soll, mitteilt.
Ja, aber er muss doch das doch auch weitergeben, oder nicht?
Ja, und das wundert
theoretisch.
Ja, und das wundert die NTSB-Beamten auch. Denn anscheinend haben sie nicht wirklich miteinander kommuniziert. Und dann wird das Ganze eben noch schlimmer. Denn er macht einen riesigen Fehler. Die Klappeneinstellung soll auf 30 gestellt werden. Und dann aktiviert er im Autopiloten den Flight Level Change Mode. Doch damit bricht der Autopilot den eigentlichen Landevorgang ab und beginnt auf die voreingestellte Höhe von 3000 Fuß durchzustarten. Scheinbar bemerkt der als First Officer fliegende Pilot, also der Pilot Monitoring, nichts davon. Denn um das Steigen, also eigentlich das Durchstarten zu durchbrechen, verringert der Pilot Flying nun den Schub. Und das anscheinend so weit, dass die Triebwerke in den Leerlauf gehen. Dadurch bremst die Maschine stark ab und es kommt zu dieser Speed-Warnung.
Ja, aber das hätten sie doch merken müssen, oder nicht?
Klar.
Ja, eigentlich theoretisch wieder, ne?
Ja, bei seiner Vernehmung sagte der fliegende Kapitän, er wäre nervös gewesen, eben weil sie ohne ILS landen mussten. Und dazu muss man sagen, dass zwar alle Piloten für Sichtflüge ausgebildet werden, doch sind wir mal ehrlich, gerade Langstreckenpiloten haben wenig Flüge im Monat, dafür ja aber eben sehr lange. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass sie meist verschiedene Flughäfen anfliegen. Und mit dem Hintergrund ist es dann nämlich gleich nicht mehr so einfach, mal eben einen unbekannten Flughafen auf Sicht anzufliegen.
Naja, okay, aber das macht Sinn.
Ja. Er sagt aber auch, dass er unsicher war. Aber da auch alle anderen Piloten dort landen können, wollte er seine Bedenken eben nicht äußern.
Und genau das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Schließlich hat er ja die Verantwortung von über 300 Menschen.
Definitiv. Oder? Also, ganz klar. Dass ihm das unangenehm gewesen wäre, verstehe ich total.
Ja, aber das ist das Problem, muss ich echt mal sagen, bei den Koreanern. Das ist das eben mit diesem Respektsverhalten und dass sie denn lieber nichts sagen, weil, ja, das ist schon
genau.
Ein bisschen kompliziert.
Also ich habe es auch in meinem Skript drin. Also vielleicht war es nämlich auch die Erziehung, dass man eben keine Schwäche zeigen darf.
Also, ja, genau, das ist diese...
Oder die Kultur, die...
Die Kultur, ja. Die Kultur bei den Koreanern ist so.
Ja. Aber er sagte in seiner Befragung auch, dass er nicht wirklich versteht, warum die automatische Schubregelung anscheinend nicht genug Schub gab.
Ja, aber sagtest du nicht vorhin, dass er die Schubhebel in den Leerlauf gestellt hat?
Ja, hab ich. Gut aufgepasst. Aber
ja, was.
Ja, aber trotzdem kann sie sich von alleine auch wieder einklicken, quasi als Sicherheitsbackup. Zumindest, wenn die Geschwindigkeit zu schnell verringert wird.
Ja, aber also, dann war das doch ein technisches Versagen.
Nein.
Okay.
Denn egal, wie sehr sie suchen, also dafür gehen sie alle Daten des Datenschreibers von den letzten 2-3 Minuten durch und prüfen jede einzelne Eingabe. Doch einen Fehler finden sie nicht. Zumindest nicht im automatischen System. Doch sie finden merkwürdige Eingaben, die anscheinend einer der beiden Piloten gemacht haben muss. Es wurde wohl eben ein Modus ausgewählt, der nicht für Landeanflüge gedacht ist. Und dadurch kam es dann zu dem vorhin erklärten Steigflug und dass sich der Autopilot eben abschaltet. Und eben dadurch, dass er die Schubhebel in den Leerlauf stellte. Bei diesem Zusammenspiel geht die automatische Schubregelung dann nämlich nicht wieder an. Und deshalb befand sich die 777 dann zum Schluss nur noch im Gleitflug.
Ja, aber da muss doch trotzdem noch mehr schiefgelaufen sein. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das nur daran gelegen hat.
Naja, die Frage ist ja immer noch, wieso keiner der beiden was davon gemerkt hat. Aber erinnerst du dich noch, dass ich zu Beginn gesagt habe, dass im Cockpit Dokumente gefunden wurden?
Ja, aber die mussten ja erst übersetzt werden.
Genau. Und das ist jetzt passiert. Denn hier war unter anderem auch die Nachweise über Schulung und vorherige Flüge dabei. Und hier zeigt sich, dass Kapitän Lee Kang-kuk noch mit seinen Schulungsflügen beschäftigt war, wie am Anfang auch schon gesagt. Die Boeing 77 war also noch relativ neu für ihn. Boeing generell, denn vorher flog er nur Airbus-Flugzeuge und genau hier könnte nämlich die Lösung des Rätsels liegen. Die Steuerung ist eine andere. Und auch die Unterlagen zeigen das. Einer seiner Ausbilder äußerte sich hier nämlich kritisch, denn Lee Kang-kuk schien nicht aufmerksam genug zu sein.
Okay, auch das verstehe ich. Aber er war ja nicht allein. Gerade dann müssen doch die anderen Piloten oder
Der
ja,
du, der eine da.
der genau, der ihn da überwacht hat, der müsste doch aufmerksamer sein, oder nicht?
Ja, vor allem, weil sie die Papi-Leuchten ja auch noch
Ja,
hatten und
genau.
die nachweislich einwandfrei funktioniert haben.
Ja.
Aber dann gesteht Asiana etwas, und zwar, dass sie ihre Piloten eher darin schulen, sich auf ihre Instrumente zu verlassen, statt sie auf Sicht fliegen zu lassen. Die Landung in San Francisco war die erste, die allererste Landung auf Sicht des Piloten mit einer 777.
Ist nicht dein Ernst.
Heftig, oder?
Ja.
Und es kommt noch krasser, denn der Ausbilder hatte auch noch nie einen Flug vorher beaufsichtigt. Vielleicht hat er deshalb gezögert.
Ja, das kann sein.
Im abschließenden Unfallbericht der NTSB heißt es, das National Transportation Safety Board kommt zu dem Schluss, dass die wahrscheinliche Unfallursache das Fehlmanagement des Sinkflugs durch die Flugbesatzung während des Sichtanflugs, die unbeabsichtigte Deaktivierung der automatischen Geschwindigkeitsregelung durch den fliegenden Piloten, die unzureichende Überwachung der Fluggeschwindigkeit durch die Flugbesatzung und die verzögerte Durchführung eines Durchstartmanövers war, nachdem die Flugbesatzung festgestellt hatte, dass sich das Flugzeug unterhalb des zulässigen Gleitwegs und der Geschwindigkeitstoleranz befand. Zu diesem Unfall trugen bei: erstens die Komplexität der automatischen Schubregelung und des Autopiloten Flight Director Systems, die in der Boeing-Dokumentation und der Pilotenausbildung von Asiana unzureichend beschrieben waren, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Bedienungsfehlern erhöht wurde. Zweitens, die nicht standardisierte Kommunikation und Koordination der Flugbesatzung hinsichtlich der Nutzung der automatischen Schubregelung und des Autopiloten Flight Director Systems. Drittens, die unzureichende Ausbildung der fliegenden Piloten in der Planung und Durchführung von Sichtanflügen. Viertens, die unzureichende Aufsicht des Fluglehrers über den fliegenden Piloten. Fünftens, die Müdigkeit der Flugbesatzung, die ihre Leistungsfähigkeit wahrscheinlich beeinträchtigt. So, und damit sind wir ja jetzt eigentlich schon am Schluss. Aber ich muss noch einmal was dazu sagen, denn es gibt in den USA einen Fernsehsender, der nennt sich KTVU oder KTVU. Und der wurde Opfer eines ganz, ganz fiesen Streichs. Denn dieser Fernsehsender veröffentlichte die Namen der Kapitäne, allerdings als Kapitän Something Wong, We Too Low, Holy Fuck und Bang Ting O. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon rausgehört, also es sind nicht die Namen gewesen, sondern
Naja,
ja.
wie too low, wir sind zu langsam
Genau.
und ja.
Und das hat ja nun also wirklich eine doppeldeutige Bedeutung und war so rassistisch und beleidigend, dass drei langjährige Produzenten des Senders also entlassen
Ja, das ist
wurden.
ja auch richtig so.
Genau.
Ja.
Und bis heute weiß man tatsächlich nicht, wo das Ganze den Ursprung hat. Allerdings räumte das National Transportation Safety Board ein, dass es sein könnte, dass ein Praktikant der Behörde die fehlerhaften Namen gegenüber dem Nachrichtensender tatsächlich bestätigt.
Ja gut, aber da, wenn ich das schon so schreibe, also da recherchiere ich ja, auch wenn es, wie kann
Ja.
man sowas denn Praktikanten überlassen? Also ja, das
Ich weiß
ist
es nicht. Ich weiß nicht
das.
genau, was dahinter steckt. Aber ich
Nee, aber
wollte
dass sie
es.
entlassen wurden, das
Ja.
ist aber auch richtig.
Ja.
Also
Also das
ja,
fand ich
also
auch
was soll das?
sehr
Ne? Da sind
krass.
auch Tote mit bei
Ja,
und
genau.
also nicht nur das, auch den Verletzten.
Ja.
Ja,
Also,
grausam.
ich finde auch, das also geht gar nicht.
Jo.
Ja, und damit sind wir dann jetzt aber wieder am Ende.
Ja.
Genau, wir hoffen, euch hat's gefallen. Und dann hören wir uns, also wenn alles gut geht und ich nicht wieder krank werde,
Ja, hören wir
so
uns.
langsam reicht's auch.
In 14 Tagen.
Ja, nicht mal ganz 14
Nicht
Tage. Hoho.
mal ganz, ja.
Genau. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Wir hoffen, ihr bleibt gesund.
Ja. Bleiben
Genau.
wir. Wir hoffen's.
Genau. Tschüss.
Ja, tschüss und Anjong.
Und dann habe ich mich verlesen.
Ja, aber vor allen Dingen hat man ja hier die Chance bei anderen Abstürzen, also dass man da jetzt die Chance hat.
Ja.
Nee, das ist auch blöd. Mach gut.
Aber eigentlich viel wichtiger ist ja die Unfallursachenermittlung. Das Ganze und ich bin durcheinander.
Ja, aber genau das verstehe ich nicht. Wie jetzt, also jetzt.
Es läuft heute.
Ja, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
Es läuft heute. Dass die wahrscheinliche Unfallursache des Fehlmanagements den. Die unbeabsichtigte, mein Gott. Nachdem die Flugbesatzung festgestellt hatte, dass sich das Flugzeug unterhalb der